3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Ein herzhaftes Moin zu einer neuen Folge The People Equation. Bei uns dreht sich heute alles um Wachstum, Wachstum, Wachstum und um Freiheit. Ihr lernt eine Unternehmerin mit einer ganz besonderen Spezialität kennen. Sie geht mit ihrem insgesamt über 100 Köpfe starken Team in Unternehmen hinein und unternimmt dort Growth Hacks, wie sie es nennt. Sie macht eine Future Due Diligence und pflanzt chancenreichen Projekten einen Wachstumsturbo ein und diese Initiativen setzt sie dann auch zusammen mit ihrem Team direkt in die Tat um. Wie das in der Praxis funktioniert und wie radikal ihr Team dabei mitunter vorgeht, das fragen wir unseren heutigen Stargast Henrike Lustzig, Gründerin und Chefin der Firma Bridgemaker. Hallo Henrike.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns sehr darüber, dass du uns deine Zeit schenkst. Henrike ist jetzt heute die vierte in unserer Runde, die viel Zeit mit Private Equity verbringt. Rund die Hälfte der Bridgemaker-Projekte laufen bei Private Equity finanzierten Unternehmen, hast du mir mal berichtet. Das passt super zu unserem Headhunter und XPE-CFO Paul Taaf und unserem XPE-Manager und Leadership-Coach Jens Arzleben. Hallo Jungs.
Moin.
Kennt einer von euch Henrike schon?
Noch nicht, nee.
Bin ich ehrlich? Nein.
Dann werdet ihr sie jetzt kennenlernen und alle anderen, die uns zuhören, glaube ich auch. Das wird sehr spannend, was wir hier in der nächsten halben, dreiviertel Stunde besprechen werden. Henrike, was sind denn die klassischen Anlässe, in denen das Bridgemaker-Team engagiert wird? Und welche Leute sind es, die euch ansprechen? Die Geschäftsführer, die Gesellschafter?
Ganz klassisch geht es bei uns immer um Neugeschäft. Das heißt, wir bauen als End-to-End-Partner Neugeschäft auf. Und dann, du hast ja eben selber schon gesagt, was sind eigentlich Wachstumshebel? Also wo kann was Neues entstehen? Kann sein, dass wir neue Vertriebskanäle etablieren, dass wir neue Kundensegmente erschließen, dass wir Technologien aus dem bestehenden Kernmarkt nehmen und die einfach in ein neues Feld sozusagen überführen. Und damit wird dann neuer Umsatz generiert, damit werden Neukunden erschlossen und einfach das Unternehmen für die Zukunft aufgestellt.
Und wer holt euch rein, die Manager oder die Gesellschafter?
Kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Wir sind ganz klassisch im deutschen Mittelstand gestartet, Familienunternehmen. Ich habe selber Nachfolgeregelungen von Familienunternehmen gemacht. Insofern ist so unsere DNA schon eine Eigentümer-DNA. Wir verstehen sozusagen, worauf kommt es an, auch entweder längerfristig, was ja eher so klassisch Mittelstand-Familienunternehmen ist, oder aber auch kurzfristiger aus einer Private-Equity-Sicht und dann Richtung IPO-Story, Digitalisierungsgeschichten für IPO-Stories, also sowohl Eigentümer, Manager. In größeren Unternehmen ist es dann natürlich auch oft so ein Head of Strategy, Head of Innovation.
Am Anfang eurer Projekte steht immer das schöne Wort, das du uns mitgebracht hast, Future Due Diligence. Was genau hat es damit denn auf sich?
Genau, Due Diligence ist uns natürlich primär aus dem Private Equity Kontext in den Begriff und klassisch natürlich geht es darum, ich habe Vergangenheitsdaten, ich gucke mir so eine Transaktion an, ich bewerte die und ich kann immer gucken, was ist bisher passiert und habe dann natürlich auch eine recht hohe Trefferquote, wenn ich mir die Daten wirklich vernünftig angucke. Und was wir aber machen ist, wir versuchen zum Kaufzeitpunkt eine Transaktionssicherheit herzustellen, wenn es um zukünftiges Geschäft geht. Das heißt, was sind sozusagen Zukunftspotenziale? Das, was ich eben schon gesagt habe, ne? Was kann an Neugeschäft gehebelt werden? Was kann beispielsweise an zusätzlichen Erlösströmen in ein paar Jahren oder halt mittel- bis kurzfristig etabliert werden? Und da machen wir dann eine Art Due Diligence, wir machen einen Vorschlag, wir erstellen einen 100-Tage-Plan, um quasi zum Akquisitionszeitpunkt schon zukünftige Umsatzströme, Erlösströme abschätzen zu können.
Findet ihr bei wirklich jeder Firma solche Potenzialfelder oder geht ihr manchmal auch mit leeren Händen vom Platz?
Grundsätzlich findet sich natürlich immer was, ne? Also das Feld ist ja auch sehr breit. Das kann auch um eine Internationalisierung gehen, dann dieses Thema Technologietransfer. Wir kommen immer vom Markt. Das heißt, wir gucken uns immer das Marktbedürfnis an. Was will der Kunde eigentlich haben? Und stellen uns immer ganz zentral die Frage, welches Problem lösen wir? Und dann ist dieses Problem oder die Lösung, die wir dafür entwickeln, wirklich so gut. Und dann kommen wir halt ganz klassisch in dieses, was aus meiner Sicht auch ein absoluter Erfolgsfaktor ist, die richtige Verprobung solcher Themen.
Das heißt, ihr seid Wettbewerber von den strategischen Beratungen wie McKinsey und so, wenn es um Commercial Due Diligence geht?
Zum einen ja, also ich würde sagen, die Future Due Diligence, wie ich es nenne, ist ein Teil der Commercial Due Diligence und wir kommen dann aber immer ganz stark von der Umsetzung. Wir sind ja ein klassischer Umsetzungspartner, der langfristig gerne mit dabei ist. Wir kommen aus der Umsetzung, wir lassen uns auch, so ist auch unser Vergütungsmodell, an den Erfolgen und an den KPIs, die wir zukünftig generieren, da lassen wir uns auch dran messen. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen halt weiter als diejenigen, die du gerade benannt hast, die eine Analyse fahren. Wir kommen eher von hinten aus der Umsetzung und haben uns nach vorne in die Analysephase entwickelt, um halt die Weichen schon richtig zu stellen und frühzeitig dabei zu sein, um auch einen Teil strategisch mitgestalten zu können.
Aber ich kann es mir vorstellen, Henrike, dass die strategischen Berater auch euch gerne kopieren möchten, um mehr Geschäft zu generieren. Das ist, denke ich mal, vorstellbar, oder?
Ja, definitiv. Die sehen wir auch an der einen oder anderen Stelle mehr und mehr.
Ja, denke ich mir.
Jens, teilst du Henrikes Optimismus, dass man eigentlich in jedem Unternehmen Wachstumspotenzial identifizieren kann? Deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Ja, das wäre ja gruselig, wenn nicht.
Ja, es gibt ja ausgelutschte Buden, wo man wirklich viel Fantasie braucht oder extrem viel Investition, um die wieder auf den Kurs zu bringen.
Also grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass in jedem Unternehmen, wenn man von außen reinguckt, Ineffizienzen erkennbar sind. Bei Private Equity zum Beispiel ist es ja so, wir haben ja den großen Vorteil, bei uns ist ja jeder Tag wie die Sendung mit der Maus gewesen, ne? Oder ist es immer noch so, ne? Jeden Tag ein neues Geschäftsmodell und du siehst hier was klasse funktioniert, du siehst da was klasse funktioniert und dann kommst du in ein Unternehmen, wo eben viele der Hauptprotagonisten Jahrzehnte, vielleicht ihr ganzes berufliches Leben in diesem einen Kontext verbracht haben. Und dann natürlich auch gar nicht unbedingt erkennen können, was es an Möglichkeiten da draußen noch gibt, weil die einfach die Erfahrung nicht haben. Und dann guckst du natürlich in diese Strukturen auch ganz anders rein und kannst auch ganz anders Impulse setzen. Du kannst mit Tabus brechen, die Elefanten im Raum auflösen, wie auch immer, die sich eben im Laufe dieser Jahrzehnte in dem Unternehmen auch kulturell verfestigt haben. Und allein dadurch lockerst du ja schon Dinge auf, gibst Impulse rein, die Effizienzen heben können. Also natürlich gibt es überall in jedem Unternehmen Wachstumsmöglichkeiten, definitiv.
Du hast es jetzt nicht erwähnt, aber das klingt ja eigentlich wie das klassische Wertversprechen von Private Equity, oder? Das ist im Prinzip im Kern die Herangehensweise von Private Equity, dieser strukturierte Blick von außen, dieser wachstumsorientierte Blick von außen, um schnell diese Potenziale zu heben.
Ja, sicher. Das ist einer der ganz wesentlichen Aspekte, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben, als PE nicht nur jetzt Struktureffizienzen zu identifizieren und zu beheben, sondern natürlich auch durch unsere Erfahrung, durch das Kapital, was wir mitbringen, die Möglichkeit zu geben, Buy and Build zu machen, tatsächlich strategisch sich neu aufzustellen, Cross-Border-Themen zu adressieren, in andere Partnerschaften reinzugehen, Dinge, die vielleicht aus eigenen Mitteln und den Möglichkeiten des Unternehmens heraus so nicht gemacht werden können.
Henrike, wenn ihr diese Due Diligence abgeschlossen habt, dann ist eure Besonderheit auch, dass ihr mit einer Truppe aus dem Bridgemaker-Pool, weitgehend Festangestellte, wie ich von dir erfahren habe, in die Unternehmen reingeht und direkt in die Umsetzung einsteigt. Was sind denn so die typischen ersten Schritte, die ihr unternehmt, um die Wachstumspotenziale zu entfalten? Gibt es also strukturelle Gemeinsamkeiten, die alle diese Projekte haben?
Wir haben natürlich eine klassische Methodik, der wir auch wirklich fast dogmatisch einfach folgen. Weil ich glaube, das sind auch die zentralen Erfolgsfaktoren, die wir dann in diesen ersten Phasen uns immer wieder vor Augen halten. Und mein größter Punkt, und darauf sind wir extrem spezialisiert, ist einfach das ganze Thema Kommerzialisierung und Vertestung im Markt. Und das wirklich aus der Marktperspektive konsequent Themen einfach zu validieren. Und da ist einfach aus unserer Erfahrung heraus, da wird mit zu viel mit Annahmen gearbeitet, da werden zu wenig Leute befragt, da wird dann nicht richtig in der Methodik die Verprobung bis zum letzten Schritt quasi durchgezogen. Also häufig geht's ja dann darum, ich frag dich, keine Ahnung, Paul, möchtest du das Produkt kaufen? Dann sagst du mir ja, dann frage ich dich, mit den und den Eigenschaften, dann sage ich dir einen Preis und dann wird häufig abgebrochen und dann sage ich N gleich 1, Paul kauft mein Produkt. Das Problem ist dann an der Stelle, diesen Prozess durchzuziehen, bis du beispielsweise im Bezahlvorgang deine Kreditkartendaten eingegeben hast. Das wird häufig zu lasch gemacht. Insofern, da sind wir super, super streng, was diese Versprobung von uns ausgedachten Ideen einfach angeht. Also das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu sagen, wer macht das? Und dann kommt es auch total auf die Geschwindigkeit einfach an, ne? Also da wirklich zu sagen, wir gehen schnell an den Markt. Wir sind gerade beispielsweise mit so einem Wundversorger zusammen, der digital einfach Wunden sich anguckt, die abgleicht und einliest. Und da bauen wir jetzt quasi einen Online-Shop daneben. Und dieser Online-Shop war nach 2 Tagen einfach online. Das können wir und haben wir unter unserer eigenen Marke gemacht, um natürlich die Marke sozusagen des Kernunternehmens nicht in der Qualität zu beschmutzen, sage ich mal. Aber so sind wir einfach unfassbar schnell. Und dann habe ich wirklich, und das ist auch der Unterschied, reales Kundenfeedback vom Markt. Und daran kann ich mich dann einfach messen lassen. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach total ehrlich zu sein. Was waren meine Ziele? Wie viele zahlende Kunden wollte ich haben? Und wenn ich die nicht habe, konsequent zu sagen, okay, das wird nicht funktionieren und wir machen lieber einen Pivot in diesem Geschäftsmodell oder in einer neuen Wachstumschance und gucken, was kann dann wirklich funktionieren. Weil gerade natürlich im Zusammenhang mit traditionellen Unternehmen ist es super wichtig. Sie wollen zwar alle scheitern, weil man durch Scheitern lernt, aber was ich oft erlebt habe, ist, wenn man sich einmal die Finger verbrannt hat, dann geht man erstmal einen Schritt zurück oder sagt, das habe ich schon mal gemacht, das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, wir müssen alle zusammen versuchen, diesen Markt, diesen Transformationsmarkt, diese Transformation der traditionellen Unternehmen so zu supporten mit allen Werkzeugen, die uns da zur Verfügung stehen, auch emotional, weil es ist eine emotionale Transformation, die da auch stattfindet, die sozusagen Menschen ja bedienen muss. Das müssen wir ganz klar dabei im Blick behalten. Und dann der dritte Punkt, mache ich aber erstmal einen Stopp, da gehen wir, glaube ich, nachher nochmal weiter drauf ein. Wer macht es? Also die Teamzusammenstellung, wirklich erfolgreiche Teams zu konzipieren, die das dann machen und auf die Straße bringen, ist aus meiner Sicht der absolute Erfolgsfaktor.
Super spannend, finde ich super spannend. Vor allem traditionelle Unternehmen, da arbeite ich unheimlich gerne mit traditionellen Unternehmen. Aber deren Bereitschaft zum Change ist nicht immer so vorhanden. Wie schafft ihr das, Henrike, Ownership auf der Kundenseite zu generieren? Weil wir wissen ja, die großen Berater tun sich schwer damit und gehen dann weg und die Firmen sagen, Gott sei Dank, teilweise sind sie jetzt weg, jetzt können wir wieder arbeiten. Wie ist es bei euch?
Das, was du sagst, ist das absolut Wichtigste, weil wenn sich ein Mitarbeiter aus dem traditionellen Unternehmen durch das, was wir machen, bedroht fühlt, wenn er sich abgehängt fühlt, wenn er es als Gegeneinander empfindet, deshalb ist mein absoluter Anspruch zu sagen, unser Mehrwert muss so groß sein, das kann ein P&L-Effekt sein, das kann einfach eine Befähigung oder ein Erklären auch, gerade bei KI sehen wir das natürlich jetzt gerade, ne? Und wirklich zu sagen, wir nehmen uns die Zeit und erklären das, damit wir nicht diesen Abstoßungseffekt haben, sondern dass wir ein Miteinander generieren können. Und dann ist einfach mein Anspruch, wir müssen so gut sein, sozusagen, dass da wirklich ein Wert entsteht. Und häufig machen wir es auch so, dass wir es parallel erstmal laufen lassen, um zu zeigen, was wir wirklich an Mehrwert generieren können und schiffen das dann quasi rüber. Aber da ist diese Bedrohung wegzunehmen, viel zu reden, also auch wirklich in eine Überkommunikation zu gehen. Das ist auch Stichwort Change, hast du schon angesprochen. Aus meiner Sicht, in einem traditionellen Unternehmen diesen Change-Prozess, Dinge zu erklären, warum macht man Dinge, warum bewegen wir uns auf diese Visionsreise, was ist überhaupt die Vision und wie setzen wir das strategisch um? Und das muss dann gemessen werden, weil sonst macht man sich lächerlich dem traditionellen Unternehmen gegenüber, wenn ich nicht messe, was aus so einem Prozess rauskommt. Und das nicht nur, wenn wir wieder raus sind, ne? Bei Beratern vielleicht ein bisschen schneller, wir sind natürlich ein bisschen länger drin, weil wir die Umsetzung begleiten. Auch, und das ist mein Anspruch, ein Jahr beispielsweise, nachdem wir raus sind, muss das noch Impact haben. Sonst ist aus meiner Sicht so ein übergeordnetes Projekt einfach nicht erfolgreich und dann wird das auch häufig nicht nochmal wieder losgetreten.
Gibt es andere ähnliche Geschäftsmodelle wie deine oder eure am Markt?
Wir kommen natürlich klassisch aus dem, ich sag mal, Corporate Venture Building. Das heißt, Michael, so haben wir uns auch mal kennengelernt, ne? Wir bauen auf der grünen Wiese ein Schnellboot oder ein Startup, was sozusagen losgelöst erstmal vom Kern ist. Jetzt haben wir uns ja sehr transformiert in so einen Bereich, auch mit dem mehr und mehr mit Private Equity zusammenzuarbeiten, mehr und mehr in die Value Creation reinzugehen, ne? Und ich glaube, fragmentiert gibt es an der einen oder anderen Stelle. Natürlich gibt es viele Due Diligence-Anbieter, die den ersten Teil, den ich vorhin beschrieben habe, machen. Teilweise machen wir auch, wenn wir Innovationseinheiten aufbauen. Bei Jungheinrich machen wir das gerade in Hamburg, so ein Blueprint für eine Innovationsabteilung da aufzubauen. Da begegnen wir natürlich auch wieder Strategieberater, ne? Aber ich glaube, so ganz klassisch mit dem, auch aus dem Unternehmerischen kommen, auch gerne mit Geld investieren, also selber mit rein zu investieren, um wirklich nur die Themen zu machen, an die wir glauben. So in dem Schnitt gibt es natürlich einige fragmentiert, aber so ganz klar, wenn du mich jetzt fragst, wer sind deine 3, 4 Top-Wettbewerber, könnte ich es heute mit dem Transformationsschiff gar nicht mehr so ganz genau sagen.
Ihr habt ein interessantes Versprechen für eure Kunden. Ihr sagt, in aller Regel ist innerhalb von 6 bis 8 Wochen ein messbarer GOV-Effekt zu sehen eurer Maßnahmen. Das ist natürlich eine krasse Ansage, erklärt sich aber natürlich dadurch, wenn du sagst, wir bringen innerhalb von 2 Tagen einen Online-Shop online. Der erzeugt natürlich Umsatz, wenn er nicht komplett daneben geplant ist. Jetzt frage ich mich, wie steht es um die Nachhaltigkeit? Denn natürlich kann man immer schnell ein Rad drehen und irgendwelche Projekte anschieben. Aber wie stellt man sicher, dass die auch nach ein paar Monaten noch fliegen, beziehungsweise dass die keine schädlichen Nebeneffekte an anderer Stelle im Unternehmen haben? Stichwort Kannibalisierung.
Also der Hauptpunkt ist natürlich das, und das war mein letzter Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, wer macht es? Ne? Also du hast vorhin ja schon angesprochen, wir haben über 100 Leute, die interimmäßig reingehen können und damit auch diese Geschwindigkeit reinbringen, weil die haben Erfahrung, die sind schnell verfügbar und die haben als Teams alle schon mal zusammengearbeitet. Dann ist aber die Frage, wann kommt der Schritt, wo ich entweder neue Leute einstelle, die dieses neue Thema dann machen, oder wo ich aus der bestehenden Mannschaft gucke, was ist das heutige Skillset der Mitarbeiter, was brauche ich für diese neue Tätigkeit und wie kann ich nenne es immer Upskilling, wie kann ich die bestehende Mannschaft dahin entwickeln, diese neuen Themen quasi zu übernehmen?
Paul, du machst ja auch viele Interim-Besetzungen. Wie schwierig hältst du es, über neue Personen von außen einen Kulturwandel in Unternehmen zu initiieren? Geht das mit einzelnen Personen?
Ja. Ich meine, deswegen sind wir auch im Interim-Bereich so erfolgreich. Also erstens können die Firmen nicht mehr warten, ja, auf die Besetzungen. Wir machen ja auch Interim to Perm. Ja, wenn du ein sehr erfahrener Typ, der Change Agency in sein DNA hat, oder Frau oder Mann, funktioniert das auch, absolut. Natürlich, was Henrike macht jetzt mit dem Team und so weiter und so fort, das ist natürlich schon ein breiter Impact, das ist klar, ja. Aber da gibt's auch Ergänzungsmöglichkeiten, ganz, ganz bestimmt, ja. Also ich finde das Geschäftsmodell von Henrike super faszinierend. War überrascht, dass ich das auch vorher nicht gekannt habe, muss ich sagen.
Glaubst du, dass die Leute, die du in deinem Pool hast, die Interim-Manager, dass die Bock hätten, auf so ein radikales Projekt gesteft zu werden, wo innerhalb weniger Tage Change vorangetrieben wird?
Aber sowas von. Klar, die lieben das. Die guten Interimer, die sind Change-Junkies, wie ich es auch war. Das ist doch, auf Deutsch gesagt, einfach geil sowas. So schnell. Ich würde euch gerne begleiten für eine Woche, Henrike. Ich will das einfach mal verstehen.
Wo holt ihr denn, Henrike, die Leute dafür her, wenn ihr, sagen wir, die Brücke bauen wollt zu der Zeit nach Bridgemaker, wenn neue Leute ins Unternehmen rein müssen? Wo findet ihr die?
Zum einen haben wir natürlich den Vorteil, dass wir eine riesige Datenbank an Leuten haben bei uns, die wir auch schon für andere Themen eingesetzt haben, wo wir natürlich genau wissen, was funktioniert. Und ich glaube, der große Vorteil ist, dadurch, dass wir interimmäßig drin sind, kenne ich natürlich die Kultur ziemlich gut. Ich weiß beispielsweise, wir haben ein Robotics-Unternehmen in Berlin gerade mitgekauft, wo es 2 Tüftler, Techniker, hervorragende wirklich Techniker, die das Produkt aufgesetzt haben, vorangebracht haben. Und jetzt sehe ich, wir können da gut unterstützen, wenn wir mal nochmal Vertrieb, Sales, Kommerzialisierungs-Know-how da reinbringen, um das Thema von dieser super technischen Lösung dann in die Skalierung zu bringen. Und sowas sehe ich dann natürlich, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Und dann gucke ich bei uns, wen haben wir da? Wen könnten wir dazu ergänzen? Und in Ergänzung nochmal zu dem, was Paul auch gesagt hat, ich glaube brutal daran, dass wir in Teams denken müssen und auch in Teams hiren müssen. Haben die Leute vielleicht schon mal zusammengearbeitet und wir wissen, wie die sozusagen emotional und kulturell miteinander umgehen und da interagieren. Wer passt da wirklich rein? Also wir nehmen uns sehr, sehr, sehr viel Zeit für diesen Auswahlprozess, weil ich glaube, dieses von außen wen rein, wir haben ja auch diese Zeit der ganzen Chief Digital Officer, die häufig natürlich auch aus Berlin kamen, dann in den Mittelstand gesetzt wurden und es häufig so eine Abstoßungsreaktion gab. Das heißt, wirklich zu gucken, wer passt kulturell dazu, ist aus unserer Sicht absolut essentiell, um halt dem vorzubeugen, dass ich keine dysfunktionalen Teams kreiere.
Wie würdest du, Jens, als Coach denn in Unternehmen reingehen, wenn du den Auftrag bekommst, in kurzer Zeit eine wachstumsorientierte, positive Unternehmenskultur zu initiieren, die vorher vielleicht nur in Fragmenten da ist?
Also es geht letztendlich alles um Beziehungen. Wir müssen verstehen, dass systemisch gesprochen es in der Regel kaputte Beziehungen gibt, die Ineffizienzen zur Folge haben, die Misstrauen zur Folge haben. Und systemisch gesprochen betrifft das alle Stakeholdergruppen. Das heißt, als allererstes, um jetzt wirklich auch Potenziale überhaupt mal in Vorbereitung zur Potenzialerhebung, würde ich immer erstmal auf der Beziehungsebene gucken. Und das fängt in der ersten Teamebene an. Das heißt, es ist Führungsebene 1 und Führungsebene 2 und die Beziehungen, die die untereinander haben und mit ihren direkten Stakeholdergruppen. Das ist das allererste, worum ich mich kümmere. Damit die Leute verstehen, dass sie zum Beispiel als erstes Team auch eine Führungsaufgabe haben und eine Vorbildfunktion. Das heißt, das, was du angesprochen hattest, Henrike, dysfunktionale Teams, das basiert ja immer auf einem Misstrauen beziehungsweise einem nicht vorhandenen Vertrauen. Und das ist der allererste Punkt, dass die Leute verstehen, welche hohe Relevanz auch bezüglich Produktivität, Wachstum, sonstigen Kikifatz im Unternehmen letztendlich Vertrauen, was das für eine Rolle spielt. Und danach, wenn die verstanden haben, dass sie als erstes Team vertrauensbildende Maßnahmen auch sich selbst gegenüber initiieren müssen, das glaubhaft leben müssen, dann können wir weiter.
Ich kann das nur unterstützen, dieses Vertrauensthema und diese emotionale Wertschätzung und auch eine Empathie, die ich als Führungskraft und ein wirkliches Interesse an jeden einzelnen Mitarbeiter, was ich mitbringen muss, und ihm auch versuchen zu verstehen, was sind seine Beweggründe, um ihn dann entsprechend seinem Potenzial auch optimal in so einem Teamkonstrukt wieder, ich wollte gerade sagen, einzusetzen. Aber es ist ja viel mehr, den richtigen Platz für ihn zu finden.
Habt ihr dafür überhaupt die Zeit, so schnell wie ihr vorgeht, so schnell wie ihr vielleicht auch Leute von draußen reinbringt, neue Projekte startet, auf die Situation beim Kundenunternehmen selber einzugehen, zu erkennen, wie Jens gesagt hat, wo sind vielleicht die Beziehungsprobleme, wo sind die Konflikte und die nicht einfach platt zu machen durch einen radikalen Change von außen?
Ich glaube, dass wir als Führungskräfte unsere Ansprüche an uns als Führungskraft auch nochmal radikal überdenken müssen. Ich bekomme jetzt beispielsweise durch KI Automatisierungsunterstützung, die meine Arbeit in Teilen einfach leichter macht. Und ich habe eigentlich als Führungskraft mehr Zeit zur Verfügung, mich wirklich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das, was Jens sagt, zu sagen, was ist der Anspruch oder wie muss eine gute Führungskraft heute sein? Da würde ich ganz viel soziale Empathie voraussetzen, dieses wirkliche Interesse an Menschen, sich mit Menschen richtig auseinanderzusetzen, um diese Teams erfolgreich zu kreieren. Und das muss man wollen, glaube ich. Das geht mit viel auch Hierarchieauflösung aus meiner Sicht mit einher. Da verschieben sich auch Dynamiken in solchen Organisationsstrukturen.
Und Henrike, welche Art von Mensch, welche Profile stellst du dann ein in dein Team?
Kommt natürlich immer darauf an, für was. Ne? Wir haben sehr viel technikaffine Leute, wo ich aus meiner Sicht heute sage, die Technologie ist da, beispielsweise KI. Ich brauche jetzt Menschen, die diese Technologie nutzen können, die Transferleistungen erbringen können, um die Anwendung richtig zu machen. Weil mit KI sind so viele Use Cases entstanden, die aus meiner Sicht schwachsinnig sind. Und dann wirklich zu sagen, die Evaluationsfähigkeit von Menschen von bestimmten Themen ist einfach viel wichtiger geworden. Und schon das Thema Führung. Wie führe ich modern? Ne? Also wie führe ich auch mit den aus meiner Sicht veränderten Anforderungen von Mitarbeitern? Sabbatical, Elternzeit, Aufgaben flexibler, agiler, auch Arbeitszeitmodelle. Da einfach Lösungen zu schaffen und nicht zu sagen, okay, das ist alles irgendwie blöd und das finde ich doof, sondern dann bin ich eigentlich als Führungskraft, sagt man ein Stück weit, vielleicht das falsche Wort, aber der Kunde meiner Mitarbeiter und muss überlegen, wie geht das? Darf aber natürlich nicht das oberste Ziel, den Firmenwert und sozusagen das Fortbestehen, das erfolgreiche Fortbestehen meiner Firma dabei gefährden. Und ich glaube, diese Balance zu finden, ist was, was wir als Führungskräfte in Zukunft einfach mitbringen müssen.
Du betonst viel Empathie, ja. Ich bin jetzt ein bisschen kontrovers vielleicht, da kann der Jens gerne dagegenhalten. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung als CFO, die Strategieberater, brillante Menschen, akademisch hoch ausgebildet. Aber wenn ich an einen Begriff denke, was man da als in Zusammenhang bringen würde mit den Menschen von den Strategieberater, ist Empathie jetzt nicht das Erste, was mir einfällt. Wie läuft euer Recruitment-Prozess? Wie streng bist du mit Profiling und Interviews und Einstellungen und so weiter, um diese Art Mensch zu bekommen? Ist ja nicht einfach.
Aber am Ende geht es einfach um Menschen. Es geht nur um Menschen. Es geht so krass um Menschen irgendwo. Die Menschen können dann auch Prozesse in Unternehmen wieder aufsetzen, wenn sie verstanden haben. Und unser People oder klassisch, wie es ja auch immer hieß, und ich sage bewusst hieß, Human Resources, HR ist einfach so krass unterrepräsentiert in all den Firmen. HR gehört in die Chefetage, wenn es nicht sogar für mich zentral in das CEO-Fähigkeits- und Aufgabenportfolio gehört. Und da sind wir einfach, da sind wir noch nicht. Und aus meiner Sicht ist das, aber ich habe vorhin gesagt, emotionale Transformation. Aus meiner Sicht, um den Umbau von traditionellen Unternehmen in die Zukunft zu führen, geht es ganz maßgeblich darum.
Es wird ja in jedem Unternehmen in der Belegschaft Leute geben, die so einen Wandel begrüßen und freuen, dass es endlich vorangeht. Dann gibt es die, die das Ganze bremsen und dann den üblichen Mittelbau, den man überzeugen kann und in die richtige Richtung lenken kann. Frage an euch drei mit eurer Erfahrung. Wie lange glaubt ihr denn, dass man sich Zeit nehmen sollte, um wirklich zu erkennen, in welche Richtung das Team zieht, welche Leute für den Change zu gebrauchen sind, von welchen Leuten man sich vielleicht trennen muss oder die anders ansprechen muss?
Also das ist wieder so eine Frage, die kann ich dir beantworten in einem fünftägigen Zusammensitzen am Feuer oder in 10 Sekunden. Es braucht die Zeit, die es braucht. Du musst vor allen Dingen verstehen, jeder hat seinen persönlichen Bezug zu diesem Change-Projekt. Jeder ist innerlich anders bereit und braucht andere Zuwendungen, ob das inhaltliches Verständnis ist, ob das Empathie ist, ob das ein Aufzeigen neuer Perspektiven ist, ob das an die Hand nehmen und methodisch aufschlauen ist, ob das Empowerment, Enablement angeht, was auch immer. Jeder braucht für sich eine spezifische Anleitung, ein spezifisches Umfeld, um den nächsten Schritt zu gehen hin zu etwas Neuem. Wir sind ja alle Freunde von unserer Komfortzone und um uns rauszubewegen aus dem, was wir, selbst wenn das komfortables Elend ist, das, was wir kennen und was wir schätzen, weil wir uns da auskennen, da rauszugehen, da braucht es ein gehöriges Maß an intrinsischer Motivation oder ein Revolver an die Schläfe. So, jetzt gehen wir mal davon aus, Revolver an die Schläfe halten ist immer schlecht, also gehen wir mal zum Thema intrinsische Motivation. So, und da brauche ich tatsächlich ein Verständnis für den Gegenüber und dieses Verständnis, dieses Verstehen, diese Verbindung zu den Menschen aufzubauen, geht bei dem einen schneller und bei dem anderen weniger schnell. Du kannst ja natürlich nicht jahrelang zugucken, bis du die 300 Leute da durch hast. Ich glaube, da gibt's, wenn du ein bisschen empathisch bist und wenn dir das wirklich wichtig ist als Führungsmannschaft, dann bist du innerhalb von 2-3 Wochen schon sehr genau in der Lage abzuwägen, wer von den Schlüsselpersonen wo steht, um dann mit denen gemeinsam auch eine Strategie auszuarbeiten, wie man denn den großen Rest der Mannschaft auch abholen kann.
Ich behaupte mal, Henrike und Paul, das Wort von Jens, es braucht die Zeit, die es braucht, das wäre für eure Auftraggeber meistens nicht akzeptabel, oder?
Nee, ich kann dir nur zustimmen, Michael, das ist so. Also wenn ein Kunde ein Feuer zu löschen hat und er braucht einen Interim-Manager oder Managerin, dann haben wir ein paar Tagen Zeit. Mittlerweile präsentiere ich häufig nur einen Kandidat, weil ich der Meinung bin, dass die oder der es ist. Wir vergeuden keine Zeit, es macht einen riesen Spaß, aber gerade in der PE-Welt, es braucht die Zeit, die es braucht, lieber jetzt, das weißt du auch, das kommt nicht immer so gut an.
Sorry, ich muss da reingehen. Die Zeit, die es braucht, die braucht es einfach. Und ich rede hier nicht von Jahren, sondern ich rede hier von Tagen oder von Wochen. Und wer mir erzählt, dass er diese Zeit nicht investieren will, um eine ganze Firma neu aufzustellen, dem kann ich nur sagen, good luck, you know. Und dieses ganze Private Equity, alles muss morgen erledigt sein. Es ist fucking old school. Wenn du heute deine Mannschaft nicht hinter dich bringst, dann kriegst du nicht das, was du haben willst. Und wir reden hier von einem 10-Jahres-Horizont, den Private Equity braucht. Ich muss innerhalb von 3 bis 5 Jahren das Unternehmen so weit haben, dass ich an jemanden verkaufe, der auch einen 3 bis 5 Jahres-Horizont hat. Und wenn ich nicht bereit bin, die Zeit zu investieren, um eine beschissene Kultur modernisiert neu aufzustellen, sondern ich meine, ich muss alles morgen erledigt haben, dann werden diese Leute zukünftig scheitern. Ich kann das nicht klar genug sagen. Und wenn ich sage, es braucht die Zeit, die es braucht, dann rede ich hier nicht von Jahren. So blöd bin ich auch nicht.
Was ich schon spüre, ist, dass es da auch ein Umdenken in dem Private Equity gibt. Also diese wirkliche Fokussierung und auch die Anfragen, die wir bekommen Richtung Value Creation, die auch mehr und mehr in die kulturelle Richtung gehen, da gibt es definitiv ein Umdenken. Und was zum einen aus meiner Sicht auch mit dem Markt zu tun hat, weil es in den letzten 2 Jahren einfach viel, viel weniger Transaktionen gab. Das heißt, ich konnte mich gar nicht nur transaktional M&A-seitig das anschauen, sondern wie investiere ich in mein bestehendes Portfolio, was ich aktuell habe? Wie digitalisiere ich das? Wie bilde ich die Mitarbeiter auf die neuen Aufgaben aus, diese Themen? Und das merken wir schon. Und zu dem anderen Punkt, es braucht die Zeit, die es braucht. Für uns ist es schon so, dass ich gucke, dass ich mir viel Zeit für Erwartungsmanagement auch nehme. Weil was ich ganz am Anfang gemerkt habe und was wir auch viel falsch gemacht haben, wir sind dann dem Kundenbedürfnis gefolgt. Das muss in der und der Zeit gehen und schnell gehen. Und dann gibt es enttäuschte Erwartungshaltung. Und dann ist es sozusagen ein Mismatch. Und wir können einfach nicht langfristig partnerschaftlich mit dem Stichwort Vertrauen wieder gut zusammenarbeiten. Deshalb bin ich heute so ehrlich und auch mutig und sage, das wird funktionieren, das wird nicht funktionieren, weil ich glaube, dass wir sonst einfach nur Enttäuschung haben, schnelle Enttäuschung auch haben und dann können wir gar nicht mehr auf Sicht fahren. Und wo wir versuchen, nochmal einen Punkt dazu zu sagen, auf Sicht zu fahren, kleine Meilensteine zu setzen, auch mit Reißleinen. Beide Seiten dürfen jederzeit abbrechen, um da einfach mehr Sicherheit für beide Seiten und Vertrauen dann auch reinzubringen.
Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung, wie man es richtig macht. So dieser Kompromiss zwischen, es braucht die Zeit, die es braucht und es muss schnell gehen. Man muss sich vorher abstimmen. Welche Ziele will man? Welcher Zeit will man sie erreichen? Was hält man für notwendig? Und die müssen auch begründet sein, glaube ich, in dem einzelnen Unternehmensfall ganz konkret.
Vielleicht eine Frage für Jens von mir. Jens, wie erlebst du das am Markt mit diesem Erwartungsmanagement? Und du bist ja ein Typ, der ganz klar sagt, was du denkst. Also gibt es auch Kunden, wo du sagst, hey, sorry, das wird nicht funktionieren mit eurer Erwartungshaltung, bye bye.
Grundsätzlich ist es erstmal, glaube ich, schwierig, die Erwartungshaltungen von allen Beteiligten klar auf den Tisch gelegt zu bekommen.
Ja.
Es fehlt an Übung, wie wichtig Erwartungshaltungen sind. Auch Beziehungserwartungshaltungen. Kommunikationserwartungshaltungen. Ich bin ein großer Freund davon, unmittelbar nach Signing, wenn möglich, spätestens nach Closing, einen intensiven Erwartungshaltungsworkshop zu machen mit den Hauptprotagonisten, wo man an 2 Tagen tatsächlich nichts anderes macht, als abzuklären, was tatsächlich erwartet wird. Ich kann immer wieder nur referenzieren auf die Alex-Studie von vor 3 Jahren oder 4. Wenn das Beziehungsmanagement zwischen CFO, CEO und Private Equity Professional nicht funktioniert, dann erhöht sich die durchschnittliche Halteperiode um 13 bis 18 Monate. Wenn ich ganz am Anfang sicherstelle, dass man wirklich weiß, was erwartet wird, und auch da Arist von Schlippe, die sogenannte Erwartungserwartungen im Erwartungskarussell, mal ein kleiner Buchtipp. Der Mensch steuert sein Handeln nicht nach dem, was der Gegenüber erwartet, sondern was der Mensch erwartet, was der Gegenüber erwartet. Die sogenannte Erwartungserwartung. Und damit schießt du immer leicht am Ziel vorbei. Die Menschen müssen viel genauer darlegen, warum, wieso, weshalb sie was von wem erwarten. Und dann kann ich mein Handeln entsprechend steuern, korrigieren, da kann ich Schnittstellen definieren, da kann ich mir selber Regeln geben etc. pp. Insofern ist das fundamental, habe ich das erlebt, in den allerwenigsten Fällen, weil man rusht ja dann so rein. Da gibt es ja den großartigen 100-Tage-Plan, der ist voll gespickt mit To-Dos auf der operativen Ebene. Und man vergisst, dass alle Protagonisten da überhaupt erstmal neu sind, sich neu kennenlernen müssen und sich gar nicht genug kennen, um tatsächlich in der Lage zu sein, erwartungsgemäß miteinander zu interagieren.
Henrike, du hast gesagt, du merkst diese Change, gerade was diese Verhalten angeht. Kannst du uns da ein bisschen abholen? Weil ich verständlich ist es ja. Aber früher war das, wie der Jens gesagt hat, 100-Day-Plan. And if you don't execute it, you get fired and bla 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 bla. Wie ist das dann, deine Erfahrungen heute?
Der eine Punkt ist das, was ich schon gesagt habe, dieses Markt. Wie ist eigentlich gerade der Markt? Und wenn wir das aber mal ausklammern, merke ich einfach schon, es geht ja um KPIs, um eine Erfolgsmessung. Und dieses sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, was ist denn Erfolg? Was ist denn wirklich Erfolg? Und welche ganzen Kategorien, sage ich mal, von Erfolg gibt es überhaupt? Und die müssen oder die gehen aus meiner Sicht heute weit über oder sollten In einigen Fällen sehe ich es aber auch über reine Finanz-KPIs hinaus. Also so dieses, ich gehe rein und sage, in 2 Jahren muss der Gewinn verdoppelt sein und die Kosten müssen halbiert sein. Das ist zu wenig und das erlebe ich, dass das einfach angereichert wird. Mitarbeiter, wer macht das eigentlich? Zufriedenheit in dem ganzen Thema, ne? Und im Gesamtwert steigern. Auch diese ganze Digitalisierungsstory, ne? Also wir begleiten ja auch IPOs sozusagen und bauen dann diesen Neugeschäftsdigitalisierungsteil. Da gucken natürlich dann auch wieder aus der Private Equity Sicht Investoren drauf. Da gibt es mittlerweile viel mehr als diese reinen Finanz-KPIs. Und das ist eigentlich für mich so der Indikator für das auch, was angefragt wird, dass es da einen Shift gibt. Und den begrüße ich absolut sehr, weil ich glaube, mittelfristig und langfristig werden wir so ganzheitlich viel erfolgreiche Unternehmen haben, die dann auch für einen Weiterverkauf und einen Exit, eine weitere Transaktion für den Private Equity wieder viel wertvoller sind.
Du hast den Punkt gemacht, Henrike, durch die Digitalisierung, durch die Werkzeuge, die wir haben, ja, können wir viel schneller analysieren und Informationen produzieren. Das heißt, der Mensch hat mehr Brain Time, um darüber nachzudenken, was er damit macht. Und das ist eine ganz andere Qualität. Das hat man auch, Michael, mit dem Götz im Podcast zuletzt gehabt. Das finde ich wahnsinnig powerful, nicht? Diese Granularität und nicht nur Finanzkennzahlen.
Da muss ich reingehen, weil ich möchte, dass Henrike uns noch ihre neueste Geheimwaffe vorstellt. Und zwar, du hast mir verraten, als wir uns neulich getroffen hatten, dass ihr ein eigenes KI-Tool entwickelt habt, das auf einen Blick Zukunftsfelder und Ideen für Unternehmen generieren soll. Sind wir voll drin im Thema Technologie, neue Technologien. Wie genau funktioniert diese Geheimwaffe? Kannst du uns da einen kleinen Blick reingeben?
Ich glaube, erstmal ist der Ursprung entstanden. Mir geht es ja ganz viel darum, zu inspirieren und auch Unternehmen selber befähigen, in neuen Geschäftsbereichen zu denken. So, und ursprünglich war es mal so, ich habe vorhin schon über Methodik gesprochen, ganz klassisch heißt das bei uns Ideation, wo wir uns Ideen ausgedacht haben für das Unternehmen und die dann dem Unternehmen vorgestellt haben. Und diesen ganzen Prozess, der hat bei uns früher, wie ich würde mal sagen, 6 bis 8 Wochen gedauert. Heute ist es, ich sag mal, auf Knopfdruck mit dem eigenentwickelten KI-Tool. Und damit habe ich mir natürlich, und deshalb ist so für mich Geheimwaffe, da habe ich für mich selber natürlich überlegt, weil ich kannibalisiere mich damit massiv selber. Und mein Punkt ist aber, dass ich sage, ich möchte den Appell setzen, mutig zu sein, sich selbst neu zu erfinden und vielleicht kurzfristig und mittelfristig da auch eigenen, ich sag mal, Umsatz oder irgendwas wegzunehmen, aber am Ende immer auf das Outcome zu gucken. Und wir generieren heute mit diesem Tool, wo wir unsere ganzen 9 Jahre Bridgemaker-Erfahrung reinspielen, wo wir Trend Reports uns angucken, wo wir Unternehmensdaten einspielen können, also alles, was intern schon vorhanden ist, um halt viel schneller, viel mehr in die Tiefe gehen zu können und einfach bessere Outcomes zu generieren. Und das ist so ein bisschen das, was wir unter unserem eigenen KI-Tool Tautium, was Ideen generiert und validiert, einfach auch kostenlos auf unserer Seite zur Verfügung stellen, weil ich sage, je weiter sozusagen ein Unternehmen in die Zukunft denkt, desto wertvoller Unternehmen entstehen. Und wir müssen einfach handeln, gerade in Deutschland, in Europa, unsere Innovationsfähigkeit einfach schneller nach vorne zu bringen. Und wenn wir KI oder Technologie generell nutzen können, dann unterstütze ich das hoffentlich mit unserer neuen Entwicklung gern.
Wenn ich da dann vielleicht ergänzen darf, wenn ich die technologische Entwicklung der letzten paar hundert Jahre mir anschaue, was der Mensch daraus gemacht hat, also früher, als wir noch Brief geschrieben haben und noch Postreiter losgeschickt haben, dann kam irgendwann mal das Telefon, dann kam das E-Mail, vorher war das Fax. Dann haben wir ja die Zeit, die wir dadurch gespart haben, nicht dafür genutzt, dass wir über bestimmte Dinge vielleicht verstärkt nachdenken, sondern wir haben einfach noch operativ noch oben was draufgesetzt. Die Komplexität der Prozesse ist deutlich höher geworden. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das diesmal ein bisschen anders liefe und dass die Zeiteffizienzen, die uns KI da bringt, dass wir die wirklich nutzen, um das, was uns ausmacht, nämlich die Kollaboration, das wirkliche tiefe Nachdenken, die Kreativität, die Fähigkeit, Dinge zu innovieren, dass wir das wirklich für uns nutzen, auch mal einen Schritt zurückzugehen, unsere eigenen Rollen neu zu überdenken. Ich habe viel Arbeit damit, dass die Leute sich jahrzehntelang gar nicht mehr damit befasst haben, was eigentlich ihre Rolle ist, was sie tatsächlich als Führungskraft für einen Auftrag haben, welche Verantwortung sie tatsächlich haben im Kontext des Systems. Da ist wenig Zeit für Reflexion und viel Zeit für operative Hektik. Und ich wünschte mir viel mehr Zeit für Reflexion. Wenn KI die zur Verfügung steht und wir nutzen die, dann machen wir einen Riesensprung.
Absolut. Was ich bei mir eingeführt habe, beispielsweise meinen Dienstagmorgen bis 12 sozusagen Digital Detox, weißes Blatt Papier, um genau das zu tun, was du gerade sagst, Jens. Was ist sozusagen der nächste Schritt? Was ist nicht nur reaktiv oder das, was heute wichtig ist, sondern was wird, und das ist aus meiner Sicht Führungsaufgabe, was ist wichtig und Zukunft, um dann wieder mit einer Vision auch führen zu können. Und das ist vielleicht das einfach, ob es bei mir direkt durch KI enabled ist. Ich glaube aber, dass es in vielen Unternehmen durch KI zu diesem weißen Blatt Papier und mehr Zeit dazu führen kann.
Ich würde noch eine ganz kurze Abschlussrunde für euch machen als Resümee. Und zwar, ich habe eine Frage mitgebracht, die ich euch allen drei stellen würde. Und ich bin sicher, dass ihr etwas unterschiedlich darauf antworten werdet. Ich würde gerne in der Reihenfolge vorgehen, Paul, Jens und zum Abschluss Henrike. Die Frage lautet: Bitte nennen die aus eurer Sicht entscheidende Zutat, die es braucht, um in einem Unternehmen das Wachstumsfeuer wieder neu zu entfachen.
Boah, ich glaube, für mich die Botschaft von dem Podcast hier ist ganz einfach: more brain time and less elbow time. Und das ermöglicht dann mehr Zeit für strategisches Denken und weniger Hektik, um über vernünftige Strategien für ein Unternehmen nachzudenken.
Das ist gut. More brain time, less elbow time. Das ist eine sehr gute Punchline. Jens, kannst du mithalten?
Statt Managen von Prozessen, Managen von Beziehungen.
Auch eine gute Punchline. Und jetzt Henrike?
Jetzt kommt die Königin.
Queen of Change.
Ja, das ist dieses fucking clear yes zu Veränderung und zu Wachstum. Veränderung gibt's immer, jeder Tag ist neu und anders. Und das zu begrüßen und mit der Veränderung vertrauensvoll in diese Veränderung reinzugehen und zu sagen, es führt eh kein Weg dran vorbei, also dann lege ich jetzt los. Das wäre, glaube ich, das, was ich dazu sagen.
Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Henrike, im Namen von Jens und Paul bedanken wir uns bei dir, dass du uns in diese Welt mitgenommen hast und uns so viele positive Botschaften mitgebracht hast. Es war uns eine Freude.
Ja, danke, Henrike. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch, dass ich hier mit euch zusammen sein durfte und fand es super spannend, auch eure Perspektiven auf das Thema zu hören.
Und natürlich auch Dank an Paul und Jens. Henrike, wer Lust hat, sich mit dir auszutauschen, ich poste mal deine E-Mail-Adresse oder dein LinkedIn-Profil in die Shownotes. Du klingst nach jemandem, der ansprechbar ist für externen Input und das dürfen unsere Podcast-Fans natürlich jederzeit gerne nutzen. In diesem Sinne würde ich sagen, es war eine mutmachende, aufbruchverbreitende TPE-Folge heute, passend zum Wiederanfahren des Geschäfts nach den schönen Sommerferien. Wir alle wünschen euch das richtige Händchen bei euren Initiativen, eure Firma oder eure Teams wieder nach vorne zu bringen. Habt Mut, lasst euch vom Umfeld nicht davon abhalten und sagen in diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Eure TPE-Crew, Jens, Paul und Michael, heute zusammen mit unserer Feuermacherin Henrike. Bis bald.